ARD.
Der Weg zu meinem Lieblingsturnier, der IEM Cologne, ist versperrt. Das Event findet in Kölns größter Venue statt. Der Lanxess Arena. 20.000 Leute Kapazität. Konzerte von Billie Eilish und Hans Zimmer finden hier statt. Da passt mit Cirque du Soleil ein ganzer Zirkus rein. Wenn hier Counter-Strike gespielt wird, ist es laut. Ultras der Teams bringen Banner und Trommeln mit in die Halle. Sie schreien und jubeln. Über die Lautsprecher donnern die Explosionen der Granaten und Waffenschüsse durch die Halle. Es ist der Finaltag 2022. In diesem Jahr habe ich eine Akkreditierung bekommen. Heute werden sich hier die Ukrainer Navi gegen das international gemischte Team von FaZe Clan messen. Tausende Fans sind Stunden vorher gekommen, um für gute Plätze anzustehen. Wie bei Großveranstaltungen üblich, gibt es Taschenkontrollen mit einem Magnetscanner. Ob die Kontrollen auf der Bühne genauso aussehen, frage ich mich. Ich bin auch aufgeregt, ausnahmsweise aber nicht wegen des Spiels. Ich bin heute mit jemandem verabredet, der mir die Kontakte verschaffen kann, die ich brauche, um Antworten auf meine Frage nach Cheating auf den großen Turnieren zu bekommen. Vor 8 Jahren hat der Cheat des anonymen Cheatcoders Supex Zero die Szene umgekrempelt und zu besseren Kontrollen geführt. Weil der Veranstalter ESL nicht mit mir reden will, gehe ich den Weg, der mir bleibt. Am Unternehmen vorbei. Ich will Kontakt zu denen, die sich seit Jahren hinter der Bühne ein ganz anderes Match liefern. Eines, von dem die Fans nichts mitbekommen, weil es nicht zu der Erzählung passt. Ich will den Kontakt mit den Codern. Was Cheats sind, wer sie nutzt, was sie bedeuten. Darum geht es in diesem Podcast. Ich bin Yannick Hannebohn und das ist Cheats. Wer zerstört Counter-Strike? Folge 3. Might Trick Me Once.
Ist auf jeden Fall hier ein ruhigeres Eck, weil hier kein Eingang ist zum Anstehen.
Das ist Gap. Wir sitzen im Gras vor der Lanxess Arena an einem heißen Tag im Juli. Und wir reden über ein Geschäft, das es offiziell nicht gibt.
Ich warte vielleicht kurz, bis er weg ist.
Ja. Das war ein relativ, der größte deutschsprachige CSGO-Streamer. Ich hätte ihn nicht erkannt, ehrlich gesagt.
Mir wurde bloß gestern gesagt, dass er eine rote Jacke anhat. Und er ist halt sehr groß und dementsprechend habe ich das halt relativ zügig dann erkannt.
Gap ist 19 und Moderator im größten deutschsprachigen Cheat-Forum, in dem ich seit Jahren stiller Beobachter bin. Hier wird gekauft, verkauft, gefachsimpelt. Wie in jedem guten Internetforum, das etwas auf sich hält, bekommt man hier alles. Hardware-Kaufberatung, Zynismus und öffentliches Shaming für vermeintlich dumme Fragen.
Das nervt ja die Leute auch, das ist ja Zeitverschwendung für die.
Das hatte ich auch schon beobachtet. Man kann nicht einfach unwissend sich in einem Cheater-Forum durchfragen, sonst verlieren die Leute Interesse an einem. Oder sie verarschen dich. Wer ernst genommen werden will, muss vorher seine Hausaufgaben machen. Auch ich. Schließlich will ich ja, dass Gap mir Infos gibt, die ich nicht einfach so bekomme. Auf mir lastet ein gewisser Druck, jetzt keine dummen Fragen zu stellen.
Ich meine, ich werde natürlich auch angeschrieben, weil ich Moderator bin, wie irgendwelche Leute mich fragen, hey, hast du was? Die Antwort ist übrigens meistens nein. Aber da schreiben die dir dann halt, hey, ich bin jetzt schon ein bisschen höher in der Liga. Also es gibt auf jeden Fall Leute, die danach suchen.
Im Forum herrscht ein harter Kampf um Kundschaft. Einen Preisvergleich mit Testnote gibt es nicht. Also muss man nach irgendwelchen anderen Kriterien entscheiden. Für welchen Cheat will man Geld ausgeben?
Wenn du was suchst, wirst du mindestens einmal abgezogen. Mindestens.
Die Sache ist aber auch die. Um im normalen Matchmaking zu cheaten, benötigt man heutzutage nicht mal mehr teure Cheats.
Also früher war es eigentlich die Norm, dass wenn du einen von den billigeren Cheats hattest, dass du alle 2-3 Monate deinen Account neu kaufen musstest und so. Mittlerweile, du kannst mit 5 Euro kannst du schon gut durchkommen pro Monat. Es gibt auch einige, die sind kostenlos, damit kommst du auch gut durch. Aber wenn ich jetzt sagen müsste, so, du willst einen guten Mix zwischen, du willst wirklich gute Features haben, dass du auch gegen andere Cheater gegenhalten könntest. Du willst guten Support, gute Performance auch. Ich meine, Game Performance kann ja dadurch auch beeinträchtigt werden. Würde ich sagen, 10 bis 15 Euro monatlich.
Aber du musst dann deinen Account schon regelmäßig wechseln. Also du kannst jetzt nicht bei einem Account bleiben.
Das ist heutzutage nicht mehr so. Also du kannst jahrelang mit einem Account auskommen. Da passiert gar nichts aktuell. Also die meisten Leute, die aktuell gebannt werden, sind eigentlich wirklich Leute, die komplett übertreiben. Aber du kannst teilweise mit 50 Kills über den Server fahren, dir passiert gar nichts.
Käufer bezahlen die Coder in der Regel über PayPal oder Krypto. Und sie bezahlen monatlich. Im Gegenzug garantieren die Anbieter, dass ihre Cheats nicht von Anti-Cheat-Programmen entdeckt werden. In einer Welt, in der alles möglichst anonym laufen soll, sind Geldtransfers eine etwas heiklere Angelegenheit. Coder haben natürlich kein Interesse daran, ihre IBAN mit Klarnamen herauszugeben. Manche gehen deswegen auch über einen sogenannten Mittelsmann. Das sind Leute, die eine gute Verbindung zum Coder haben und beim Verkauf Prozente bekommen. Das heißt, die, die einen Cheat kaufen, zahlen ihren monatlichen Beitrag an eine dritte Person, die das Geld dann an den Coder weiterleitet. Auch Gap hat in der Vergangenheit Cheats verkauft.
Bei mir ist es meistens der Fall, dass ich würde mal sagen, die sind so Ende 20, Anfang 30 teilweise schon, die halt meistens aufgrund von beruflichem oder auch Familie einfach nicht mehr so viel Zeit haben, aber halt trotzdem nicht auf diese Liga-Erfahrung verzichten wollen oder trotzdem noch mit ihren Kumpels spielen wollen, die zum Beispiel studieren oder so. Also ich betreue jetzt keine Leute, die jetzt da groß Pros werden wollen oder sonstiges, sondern eher so die halt einfach nicht drauf verzichten wollen, trotzdem noch ihre Leistung halten wollen. Häufig ist es aber auch der Wunsch danach, auf einer Plattform cheaten zu können, wo andere es nicht können.
Die Aussicht auf Cheats lockt viele schräge Vögel an. Das kann man sich denken. Die Community im Forum ist eine Masse an anonymen Profilen, die zwei Dinge vereint. Die Lust am Manipulieren und die Toleranz sehr problematischer Kommentare. Sexistische Profilbilder, rassistische Signaturen. Wer an die Cheats will, muss sich durch ein Labyrinth aus toxischen Posts klicken und echte von falschen Absichten unterscheiden.
Es gibt manche Leute, die gerne Schabernack auch treiben. Es gibt ja Leute, die verlangen da den Personalausweis A als Vertrauenstor, manche um erpressen zu können und bei manchen um halt sicherzustellen, dass das kein Mitarbeiter von irgendeiner Firma oder so ist. Es gibt Spitzel bei uns im Forum, da bin ich mir relativ sicher.
Spitzel? Also Leute, die sich, ohne dass sie wirklich Cheats kaufen wollen, in diesem Forum rumtreiben, um an Informationen über die Szene zu kommen? Journalisten sind ja da wohl nicht gemeint. Ich bin fasziniert von Gaps Offenheit und entscheide mich gegen meinen Reflex, direkt eine große Diskussion über die Ethik von Cheating zu starten. Auch weil ich ihn nicht verlieren will. Aber eigentlich ist das genau die Frage, die ich stellen müsste. Gap sitzt hier vor der Lanxess Arena, während drinnen Leute für ihren Sport kämpfen. Hier draußen erzählt er mir, wie man diesen Sport unterwandert. Wenn jemand wie er sagt, er wolle einen sauberen Sport, warum hilft er dann, ihn kaputt zu machen? Ich will jetzt so früh aber auch nicht die Stimmung kippen lassen. Und zu meiner Überraschung muss ich das auch nicht. Er spricht es nämlich selbst an.
Es ist halt beim Cheating vor allem so eine Moralfrage, die du dir stellen musst. Und da werde ich auch oft dafür verantwortlich gemacht, dass ich es ja schlimmer machen würde und wieso ich denn mein eigenes Spiel verseuche. Es ist halt immer eine Mischung zwischen, was kann man mit seiner Moral quasi vereinbaren, weil am Ende des Tages denkt man selber, man ist nur ein Teil des Problems. Und wenn man es selber nicht macht, andere machen es, also wieso nicht davon mitnehmen und profitieren.
Das Bizarre ist, auch Gap sagt mir, dass er die Profispiele wie hier auf der IEM Cologne eigentlich genauso schauen will wie ich.
Da will ich einen sauberen Sport haben. Mir ist es ehrlich gesagt komplett egal, was da in den unteren Ligen und was auch immer passiert. Aber ich finde, sobald es um Preisgelder geht, klingt jetzt vielleicht ein bisschen doppelmoralisch, über so kleine Gelder kann man jetzt noch drüber wegschauen. Aber wenn es wirklich um so bewegende Summen wie hier gibt es einen Prize-Pool von 1 Million Dollar, ich finde, sowas geht dann nicht mehr. Sowas unterstütze ich nicht mehr.
Das ist schon einigermaßen verrückt. Gap muss bewusst sein, dass wir hier ohne Leute wie die Coder aus seinem Forum zwischen sauberem Sport und unsauberem Hobby gar nicht unterscheiden müssten. Ich hake den Gedanken erstmal ab und frage ihn, ob er auch Leute kennt, die Private Cheats erstellen. Das sind Cheats, die nur für einen oder eine kleine Gruppe an Käufern erstellt werden und sehr schwer aufzudecken sind. So wie der Cheat, den Supex Zero damals vertrieben hat. Es sind High-End-Premium-Produkte, wenn man so will. Nichts, was man für 8,99 im Abo kriegt. Cheats für Leute, die auf gar keinen Fall gebannt werden wollen, weil sie womöglich unter Klarnamen zocken. Profis.
Man redet da jetzt nicht so offen drüber. Sowas ist dann eher bei denen in internen Kreisen, aber sowas wandert dann auch nicht raus. Weil wenn sowas rauswandert, die sind dann meistens zu viert oder so im Teamspeak, würde ich mal schätzen. Es ist auf jeden Fall ein kleiner Kreis. Das bedeutet, wenn da was rauswandert, dann wandert die Person, die es rausgeplappert hat, auch raus.
Und dann stelle ich die Frage, die mich schon die ganze Zeit beschäftigt.
Kannst du mir einen Coder vermitteln, mit dem ich reden könnte?
Also ich würde einen kennen, der hat gesagt, er wird sich erstmal gerne anhören, was du zu sagen hättest.
Ich glaube, ich habe da einen Fuß in der Tür. Die Investigation kann starten. Ich bin bereit, Flugtickets zu buchen und die Coder an abgelegenen Orten im Ausland zu treffen. Aber so funktioniert das leider nicht. Gap meldet sich noch am selben Tag bei mir. Er schickt mir aber erstmal keine shady Adresse in einer verruchten Gasse, sondern...
Ich hätte da eine E-Mail-Adresse, hätte ich für dich.
Ein paar Tage später meldet sich ein Account über Discord bei mir.
Hallo Yannick, bin der Coder von... Sorry, hatte dich voll vergessen, nachdem mich Corona 2 Wochen lang unter die Mangel genommen hatte.
Hi, oh, hoffe dir geht's besser.
Ja, nur noch ganz leichter Reizhusten, aber keine bleibenden Schäden bisher.
Ich bin gerade unterwegs, aber eventuell hast du morgen oder Freitag Zeit für ein Gespräch. Jedenfalls cool, dass du schreibst. Das ist gut.
Freitagabend gern, aber wenn dann nach der Arbeit.
Freitag also. Woanders habe ich weniger Glück. Valve reagiert nicht auf meine Interviewanfragen. Keine Überraschung. Deren Kommunikation mit der CS-Community ist quasi nicht existent. Trotzdem gebe ich nicht auf. Wenn ich einen informierten Dialog mit den Cheatcodern führen will, dann muss ich erstmal wissen, wie der Stand beim Valve Anti-Cheat, VAC, tatsächlich ist. Hier die Kurzfassung. Counter-Strike setzt, anders als andere Shooter, nicht auf ein Anti-Cheat-System, das noch vor dem Betriebssystem bootet, um Veränderungen am System zu erkennen. Counter-Strike hat ein paar Anti-Cheat-Systeme in Vergangenheit ausprobiert, die alle nicht so richtig funktionieren. Das vielversprechendste von Valve heißt Vagnet. Es basiert auf den Trainingsdaten der Gameplay-Aktionen aller Spieler, also Bewegungen, Schüsse, Interaktionen. Waren die natürlich oder eher verdächtig? Dieses Urteil konnte früher jeder Spieler treffen und so den Algorithmus von Vagnet schärfen. Valves System basiert also nicht auf einer direkten Erkennung von Cheats, sondern auf Wahrscheinlichkeiten. Spieler, die wiederholt unauthorized Aktionen zeigen, also solche, die laut System mit hoher Wahrscheinlichkeit von Cheats beeinflusst werden, rutschen ab im Scoring. Je höher die Verdachtsmomente, desto schlechter wird das Vertrauen in den Account. Bis hin zur Sperrung. Jede Sekunde werden weltweit Millionen von Gameplay-Aktionen aus riesigen Mengen in Counter-Strike registriert und in das System eingespeist. Vagnet ist momentan noch in der Trainingsphase. Es sammelt und analysiert Daten, um ein immer besseres Verständnis für Spieleraktionen zu entwickeln. Inklusive derer, die durch Pro-Spieler oder sogenannte Ausreißer zustande kommen. Letztere können manchmal so präzise und schnell spielen, dass das System sie fälschlicherweise als verdächtig einstuft. Vagnet ist ein Puzzle, an dem die aktiven CS-Spieler mitbauen können. Über 800.000 sind das täglich. Das Puzzle soll, wenn es fertiggestellt ist, ein Schutzschild ergeben und gegen jegliche Art von Betrug schützen. Automatisiert und granular soll damit zu erkennen sein, wenn jemand Unfug treibt. Niemand weiß, wann es fertig ist. Eine Studie kam 2024 zu dem Schluss, dass das CS-Anti-Cheat von 11 Shootern eines der 3 schlechtesten war, obwohl CS unter den Shootern bei weitem die meisten Nutzer hat. Das verwundert sehr, weil Valve geradezu im Geld schwimmt. Der unbegrenzte Geldpool von Valve heißt Steam. Eine Plattform, die jeder Gamer nutzt, weil man darüber alle Games beziehen kann. Auch Counter-Strike. Der Umsatz von Steam wird auf mittlerweile 9 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt. Wäre da nicht ein bisschen Geld für eins ihrer erfolgreichsten Games übrig? Der Grund, warum das nicht passiert, liegt daran. Valves Hierarchie ist flach organisiert. Das steht im Handbuch, das Valve 2012 veröffentlicht hat. Darin steht auch, dass Mitarbeitende bei Valve selbst entscheiden können, woran sie arbeiten. Steam, Virtual Reality, Counter-Strike. Diese Struktur macht es den Angestellten sehr einfach zu sagen, interessiert mich nicht.
Ich bin auf dem Rummel. Geil.
Ich bin hier am Schießstand.
Was ist so ein Standardding hier?
10 Schuss, 7 Euro oder 20 mit 10 Euro?
Wir haben jetzt 20.
Jo, ist doch gar nicht so schlecht.
Wie häufig wird sich hier beschwert darüber, dass die Regeln zu kompliziert sind oder dass die Waffen krumm sind?
Ach, das ist das ständige Klischee, was man eigentlich das Leben lang hat, wenn man hier drin arbeitet. Jeder kommt ran und erklärt so, wir würden die Waffen krumm machen. Aus meiner Kindheit gibt es auch so die Episode, wir haben die Röhrchen ins Wasser gelegt, damit die härter sind. Nützt natürlich nichts bei Plastikröhrchen, die kann man schwimmen lassen, so lange wie man will. Die werden, verändern sich da nicht. Das hat man eigentlich ständig.
Aber die Leute beschweren sich, wenn sie nicht performen?
Ja.
Hat hier jemand mal geschummelt?
Ja, passiert auch.
Wie denn?
Na, bei den Gewehren geht's jetzt nicht mehr, weil ja der Lauf geschlossen ist. Aber das vorhergehende Modell, was die DDR-Gewehre waren, da hatten wir 10er-Magazine drin. Da gab es schon Veranstaltungen, so kleinere, wo die Kinder dann mal ihre eigenen Kugeln in der Tasche hatten. Und wenn man nicht aufgepasst hat, dann nachgedrückt hat. Oder mit den Punkten wollen sie gerne mal schummeln.
Ja, ja?
Ja.
Okay.
Aber wir haben den Vorteil, wir können auch zählen.
Was würde passieren, wenn Sie nicht aufpassen würden und die Gewehre einfach hier rumlegen würden? Würden die Leute einfach irgendwie, also irgendjemand muss aufpassen, oder?
Es muss hier immer geschultes Personal drin sein. Also ich kann hier nicht jeden reinlassen. Sie sind hier auf dem Platz, wo die Geschäfte alle ordentlich kontrolliert und überprüft werden. Dafür ist an jedem Geschäft geschultes Personal.
Ja.
Und da tut der Chef auch aufpassen, dass die Mitarbeiter bei der Sache sind.
Ein Betreiber hat die Aufgabe, für die Sicherheit seines Spielangebots zu sorgen, es im Idealfall sogar zu verbessern. Das gilt auf dem Jahrmarkt wie im Internet bei Steam. Eine Schießbude wird von Behörden kontrolliert, damit das Spiel rund läuft. Counter-Strike ist zu einer Schießbude geworden, in der Menschen sich ihre Waffen und Munition zu Hause ausgedruckt haben und jetzt mit einem semiautomatischen Gewehr seit 20 Minuten auf eine Wand mit weißen Metallplättchen ballern. Deswegen haben Drittanbieter schon früh angefangen, ihre eigenen Schießbuden aufzustellen und sie mit ihrer eigenen Security, ihren eigenen Anti-Cheat-Tools auszustatten. Das stärkste von ihnen heißt Faceit und die Bude gehört der ESL. Das deutsche Unternehmen Electronic Sports League wird 2022 an die saudi-arabische Savvy Group für 1,05 Milliarden US-Dollar verkauft. Im gleichen Jahr übernimmt die ESL auch Faceit und damit das Anti-Cheat, das für viele in der Community das Beste auf dem Markt ist. Faceit nutzt nicht nur sein Anti-Cheat für die Plattform, für die man sich als Spieler registrieren kann, es lizenziert seine Software auch für die großen Turniere wie den eSports World Cup in Riad, Saudi-Arabien, der praktischerweise von der Savvy Group organisiert wird. Darum war es mir so wichtig, mit der ESL zu reden. Darum ist es so fatal, dass sie dazu kein Interview geben wollen. Im Jahr davor habe ich ein Vorgespräch mit dem Verantwortlichen fürs Anti-Cheating der ESL geführt. Deshalb hielt ich die Anfrage für reine Formsache. Aber wenn sie nicht mit mir reden wollen, heißt das nicht, dass ich nicht mehr über ihre Anti-Cheat-Strategie herausfinden kann und ob sie tatsächlich Cheater haben laufen lassen, um das Spiel attraktiv zu halten.
Hallo, ja, hast du mich?
Noch vor dem Schluckauf mit der Akkreditierung interviewe ich Tillmann Felgner. Er kennt die Strukturen, hat jahrelang gegen Cheater gekämpft, war lange Zeit der Anti-Cheat-Coder der ESL. Lange bevor die ESL an einen saudi-arabischen Investor verkauft wurde.
Das sind aber alles Geschichten, die quasi von der seitens der ESL nie kommuniziert wurden.
Ganz genau.
Mit Anti-Cheat-Codern zu sprechen, ist ein heikles Unterfangen, weil sie eigentlich nichts von dem preisgeben möchten, was sie wissen, um nicht ihre eigene Arbeit zu gefährden. Ich habe mit unzähligen versucht, ins Gespräch zu kommen und wurde abgewimmelt. Bei Tillmann habe ich Glück.
Also unser Ansatz war halt, sauber das zu erkennen, sauber zu arbeiten. Transparenz ging leider in dem Sinne nicht, weil in dem Moment, wo wir zeigen, wie wir was detekten, können die natürlich sofort eine Gegenmaßnahme dafür entwickeln. Das ist halt leider das, was sehr, sehr schade ist, weshalb wir dann doch sehr im Verborgenen arbeiten mussten oder uns sehr, sehr, sehr bedeckt halten mussten.
Tillmann sitzt bei sich zu Hause vor dem PC und ich bei mir. Wir sprechen an diesem Tag 4 Stunden übers Cheating. Es ist ein bisschen so, als hätten wir beide lange auf dieses Gespräch gewartet. Ich sowieso, aber Tillmann auch.
Und bei mir, ich hatte dann halt, wie gesagt, durch 1-2 Interviews und durch 1-2 Sachen, die am Anfang mit dem CD-ROM-Laufwerk schlecht gelaufen sind, hatte ich halt tatsächlich eine gewisse Bekanntheit, auf jeden Fall.
Die Sache mit dem Laufwerk, einem CD-ROM-Laufwerk, war diese.
Es gab da einen Vorfall, dass ich so einen Mechanismus eingebaut hatte, dass wenn man mit bestimmten Analyse-Tools Equitas geöffnet hat und versucht hat zu analysieren, dass Equitas das erkannt hat und dann zum Beispiel das CD-ROM-Laufwerk, was man damals noch hatte, aufgegangen ist plötzlich. Und alle möglichen Programme wild geschlossen wurden und dafür andere Programme geöffnet und sozusagen ein bisschen Chaos hinterlassen auf dem Rechner. Das hat mir die Geschäftsleitung ganz, ganz schnell untersagt, dass ich das mache.
Okay.
Tillmann, das lerne ich, hat seinen Job geliebt. Ein bisschen zu sehr.
Wenn ich mir meine Interviews von damals durchlese, denke ich mir auch so von wegen, boah, ist ja wirklich arroganter Teenie, der jetzt glaubt, er hat da die Szene verstanden und so.
Also, ja gut, du hast halt an was gearbeitet, was halt sonst niemand gemacht hat. Ich glaube, das kann halt einem schon so ein bisschen Selbstbewusstsein geben, ne?
Also, das ist freundlich formuliert. Also,
ja, okay.
Das ist schon zu Kopf gestiegen. Also, deswegen, das war auch nicht schön, mit mir damals zusammenzuarbeiten, weil ich halt lange Zeit gar nicht dieses Erlebnis hatte, dass da jemand um so viele Längen besser ist als ich und ich sozusagen mal merke, wo ich überhaupt stehe und so.
Tillmann war verantwortlich für das Anti-Cheat-Tool, das man genutzt hat, als ich noch mit meinem Team Assis suchen Bombe unterwegs war. Deswegen habe ich auch das Gefühl, ihn zu verstehen. Vielleicht mehr als andere in dieser Recherche. Tillmann hat sich das Coden selbst beigebracht.
Jetzt mal wirklich ganz plakativ und übertrieben gesprochen, der Hass auf Cheater hat mich angetrieben, das zu entwickeln. Und die Bezahlung war schön und notwendig, damit ich überhaupt leben kann davon.
Tillmanns Tool heißt Equitas und es funktioniert so. Es macht Screenshots von deinem Bildschirm. Einfach random, während du spielst, damit visuelle Hacks sichtbar werden. Der erste Cheat, den er entdeckt, umgeht diese Sperre, indem die Screenshot-Funktion um ein paar hundert Millisekunden verzögert wird. Der Cheat wird kurz ausgeblendet, der Screenshot gemacht, nichts passiert. Sobald ihm dieser Mechanismus in den Daten auffällt, kann er seinen ersten Cheater bannen. Mit der Zeit werden es immer mehr.
Aber ich weiß tatsächlich von Leuten aus der Szene, weil ich dann auch ein paar Leute aus der gehobenen Amateur-Szene kannte, die, wo es dann halt doch öfter mal Leute halt mit diesen Private- und Custom-Hacks dann eben gab, dass die halt wirklich aus allen Wolken gefallen sind. Also wirklich, die haben wirklich geweint, weil die mitbekommen haben, dass deren Online-Buddies, mit denen sie sich hochgekämpft haben in der Liga, dass die nicht clean waren. Da sind wirklich zum Teil Welten zusammengebrochen.
Cheating in Counter-Strike beginnt mit Erscheinen des Spiels. Anfang der 2000er tauchen erste Hacks für die Versionen CS 1.3 auf. Zum Beispiel das OGC OpenGL Hack, das bereits Wallhacks und Aimbots möglich macht. Schon damals reagieren Drittanbieter schneller als der Publisher, bis Valve 2002 die erste Version von VAC, dem Valve Anti-Cheat, herausbringt. In den folgenden Jahren beginnt der Wettlauf von Cheat-Programmierern und Anti-Cheat-Entwicklern. Cheaten ist erst ein Hobby einzelner Coder und wird dann mit der wachsenden E-Sport-Szene ein kommerzieller Markt. Anfang der 2010er Jahre fangen erste Anbieter an, Hacks als Abo-Service zu verkaufen. Die Kundschaft ist zahlungsfreudig. Ein Zweitmarkt entsteht.
Und dann weiß ich zum Beispiel, dass es auch Hacks für über 1000 Euro, also diese Custom-Hacks für über 1000 Euro entwickelt wurden. Aus dem ganz einfachen Grund, dass ich ein, zwei Mal wirklich ein Angebot bekommen habe, anonym, aber schon mit sehr viel Nachdruck, sodass ich dem Ganzen dann auch letztendlich schon glauben würde, wurden mir Angebote gemacht, ob ich nicht ein Custom-Hack schreiben könnte, als derjenige, der das Anti-Cheat-Tool entwickelt. Weiß ich natürlich auch am besten, wie man es umgehen kann. Ob ich da nicht irgendwas entwickeln könnte für 2000 Euro, wurden mir geboten. Und das war
War das mehr?
Bitte?
War das mehr, als du verdient hast?
Zu dem Zeitpunkt war das netto mehr, als ich verdient habe, ja.
Für ihn eine gute Gelegenheit, mal bei seinem Chef vorbeizugehen. Aber jetzt nicht, wie ihr denkt.
Hab gelacht, hab das meinem Vorgesetzten, also sprich direkt der Chef von der ESL, dem habe ich das gemeldet. Die Screenshots geschickt, haben wir zusammen drüber gelacht und ja, das war's.
Denn natürlich, das versichert er mir, gab es keine internen Absprachen. So eine wie Cheater nicht zu enttarnen und nicht zu bannen. Nichts dieser im Internet immer wieder vermuteten Theorien entspräche der Wahrheit. Ganz im Gegenteil. Weil Cheating mittlerweile um sich greift, fangen Publisher anderer Games an, professionelle Coder zu verklagen. 2024 müssen die deutschen Hintermänner von Engine Owning 14 Millionen US-Dollar an Activision zahlen, weil sie mit ihren Cheats das Urheberrecht von Software verletzt haben. Das urteilt ein US-Gericht. Während also manche Publisher wie Activision und Ubisoft gegen Cheatcoder vorgehen, um ein Exempel zu statuieren, bleibt Valve, ihr dachtet es euch bereits, untätig. Denn E-Sports ist für sie wohl nicht mehr als eine Marketingmaßnahme. Die Ligen müssten diesen Schritt erwägen.
Wir haben von der ESL mal durchblicken lassen, dass wenn wir in Deutschland jemanden haben, der das Ganze versteuert und der das Ganze in Deutschland publik macht, also wirklich als richtiges Gewerbe betreibt, dass wir die verklagen werden.
Ist das passiert?
Es ist nie passiert, aber wir haben tatsächlich mit Anwälten Kontakt gehabt. Also wir haben uns beraten lassen, anwaltlich dazu.
Als Anti-Cheat-Coder beginnt Tillmann, sich den Cheats zu widmen, die man sich runterladen kann. Dafür meldet er sich unter Pseudonym auch auf Cheat-Coder-Seiten an.
Und dann kommt man langsam in dieses Rabbit-Hole, dass man immer weiter guckt, was für Techniken benutzen die.
Er vergleicht es mit der Arbeit, die er in Antivirenprogramm durchführen muss.
Also Trojaner, Viren und so weiter, die versuchen sich ja auch zu verstecken im Betriebssystem. Und die manipulieren dann halt auch den ausführbaren Code zum Teil. Die haben auch noch ganz viele andere Techniken. Ja, und da war ich dann, oder wir als ESL waren dann da plötzlich voll drinne in dem Katz-und-Maus-Spiel.
Tillmann findet die Umgehungen der Cheatcoder, sammelt fleißig die Accounts der Cheater und sperrt sie dann gesammelt.
Genau, an den Tagen, wo es solche Bannwellen gab, tatsächlich hatte ich da viel Spaß. Das waren eigentlich schöne Tage für mich. Okay. Weil einerseits, gerade bei diesen dumpfen Beleidigungen, da steht man ja im Endeffekt drüber, weil es ist nur das Internet. Und gerade wenn die dann so aufgebracht sind, zeigt mir das ja, dass ich da jetzt gerade wirklich richtig ins Schwarze getroffen habe.
Dann wissen die Cheatcoder wieder, Tillmann hat aufgeholt, jetzt müssen sie wieder vorlegen. Dass Tillmann monatelang seine Updates in einer Datei versteckt, die sich das Anti-Cheat-Programm aus dem Internet nachlädt, finden sie erst sehr spät raus.
Und dafür, dass die Cheatcoder halt immer sehr arrogant waren, haben die unglaublich lange gebraucht, um das überhaupt rauszufinden, dass das passiert.
Und dann passiert, parallel zu diesen Erfolgen, noch etwas anderes für Tillmann. Er wird nicht nur mehr geachtet, er wird bekannt. Intern klatscht das Team, wenn er wieder eine Cheaterwelle hochgenommen hat. Extern kennen ihn plötzlich Leute beim Nickname. Auch in den Chatrooms und Foren, in denen sonst nur Cheatcoder unterwegs sind.
Mir dann auch wirklich selber dort Accounts angelegt und selber hier und da mal unter falschem Namen mitdiskutiert. Irgendwann hatte ich tatsächlich sogar auch mit meinem richtigen Namen oder mit meinem richtigen Nickname, der bekannt war sozusagen, habe ich dann auch mitdiskutiert.
Was wie ein Wettstreit begonnen hat, ist jetzt ein absurdes Kammerspiel. Cheatcoder und Anti-Cheatcoder in denselben Foren. Nicht, weil sie sich mögen, sondern weil sie nichts gegen einen Austausch haben. Mit Menschen, die verstehen, was sie tun.
Sprich, ich habe dann irgendwann gemerkt, die Cheatcoder selbst sind eigentlich gar nicht unbedingt der Feind auf eine bestimmte Art und Weise. Also, sondern die sind ja, also sind nicht emotional der Feind, sondern sind sozusagen Konkurrenz. Aber sie sind halt Konkurrenz, die ich respektieren kann.
Ich kann mit diesen Gedanken relaten. Denn auch ich empfinde eine Art Respekt für die Leidenschaft dieser Coder. Ganz besonders für einen.
Genau. Und der Hacker, von dem er den Code aufgedeckt hat, war ja Supex Zero oder Supexo.
Das, glaube ich, habe ich aber schon nicht mehr mitbekommen, sondern wirklich nur beiläufig gelesen. Ah, okay, da hat es dann doch mal wieder ein Pro-Gamer erwischt. Aber da möchte ich halt auch sagen, so, man hat halt, es ist ja ganz klar verbreitet, dieses, ne, da gibt es Cheater in der Pro-Szene und so weiter. Und jetzt könnte man halt auch sagen, hier, dadurch, dass da jetzt einer aufgedeckt wurde, wie viele gibt es denn eigentlich noch? Aber wenn man dann halt überlegt, so von wegen, es kann aufgedeckt werden. Es ist nicht so, als wäre das komplett unmöglich, als wären die total safe mit allem. Sondern es ist alles Technologie und Technologie kann entweder versagen oder Technologie kann durch andere Technologie geschlagen werden. Solange es da Entwicklung in dem Bereich gibt, kann man eigentlich immer davon ausgehen, dass da schon aufgeräumt wird. Wenn man das im Hinterkopf hat, wenn man im Hinterkopf hat, dass selbst solche Spezialfälle wie so einen echt durchdachten Steam Workshop als Einfallstor, wenn das trotzdem aufgedeckt wird und da trotzdem viel Arbeit im Hintergrund passiert, Faceit permanent weiterentwickelt wird, ESEA permanent weiterentwickelt wird, dann haben die Cheater definitiv kein leichtes Leben und die Cheatcoder haben in dem Sinne auch kein leichtes Leben. Und da kann man schon ein bisschen drauf vertrauen, dass es den wirklich ganz überwiegenden Großteil irgendwann erwischen wird.
Ich finde das Argument schlüssig, aber das heißt ja auch, dass es einen kleinen Teil gibt, der eben in der Sekunde nicht erwischt wird. Ein paar Tropfen Tinte, die das Wasser trüb machen, über die Hersteller und Turnierveranstalter nicht sprechen wollen. Weshalb, wer sie zum Thema macht, eine Ablehnung kassiert. Wenn ich so einen Fall finden will, muss ich mir Freunde machen. Dort, wo über Counter-Strike geredet wird. Auf einem Turnier. Dass ich keine Akkreditierung für das Kölner Turnier bekomme, wisst ihr schon.
Die schreiben, we wanted to let you know that we have received your application in good order, but unfortunately your application has been declined due to limited availability.
Aus Platzgründen abgelehnt. Und das obwohl...
Mein Kameramann Gunnar hat mir jetzt geschrieben, dass er die Anmeldung bekommen hat, Akkreditierung. Das heißt auf jeden Fall schon mal, dass es nicht Full Capacity ist. Das bedeutet, ich werde da auf keinen Fall irgendwie reinkommen.
Ich fühle mich ausgeschlossen. Ich dachte, ich tue hier dem Game, der CS-Community, etwas Gutes. Scheinbar sehen das aber nicht alle so. Auf meine Anfrage kurz vor der Beendigung dieser Recherche erklärt mir die Pressestelle der ESL später, Zitat:
Die Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs und die Integrität unserer Turniere haben für uns oberste Priorität. Wir setzen ein umfassendes und kontinuierlich weiterentwickeltes Set an Anti-Cheat-Maßnahmen ein, das je nach Turniersetup sowohl Hardware- als auch Software-basierte Kontrollen umfasst. Auch wenn wir das öffentliche Interesse an den technischen Details dieser Prozesse verstehen, geben wir keine konkreten Methoden bekannt, um die Wirksamkeit unserer Sicherheitsprotokolle zu schützen.
Zitat Ende. Aber es gibt noch einen Grund, warum ich aufs Turnier muss. Einer der Coder, mit dem ich seit Monaten schreibe, ist nämlich auch dort. Und das ist der Moment, in dem es vielleicht ein bisschen schräg wird. Ich will ja verstehen, wie Cheating den Sport kaputt macht. Und dafür treffe ich genau die, die daran mitarbeiten. Weil ich bei denen, die ich für meine Verbündeten hielt, nicht weiterkomme. Ich sitze mit einem Moderator im Gras, der den Verkauf von Cheats mitorganisiert. Ich verabrede mich mit Codern, die ihre Software extra so bauen, dass sie auf großen Turnieren nicht auffällt. Ich spreche mit Leuten, die das Spiel unterwandern, das ich eigentlich erhalten will.
Hey, kurze Frage. Bist du zufällig auf der IEM am Wochenende?
Hey, ja, bin ich tatsächlich.
Ich drehe am Sonntag für Steuerung F. Hast du Lust auf Connecten? Ich fänd's cool, dich in echt zu sehen.
Können wir machen, solange mein Face nicht in der Doku zu sehen ist.
Ja, sichere ich dir zu.
Ja, können wir. Aber bisschen abseits, sonst schauen lauter Leute zu als Cheatcoder, ist man nicht gern gesehen.
Für 100 Euro kaufe ich mir ein Tagesticket für die AIM und fahre nach Köln.
Warte mal, was ist dein Hintergrund?
Mein Hintergrund? Ich habe selber gecheatet. Oder was meinst du mit...
Padawans Stimme ist verfremdet, sein Name geändert. Aber seine Aussage ist echt.
Da ist viel Geld drin im Cheating-Bereich, sehr viel Geld. Ich kenne Millionäre, die damit Millionen gemacht haben. Ich gehöre nicht dazu. Also die wetten jetzt zum Beispiel auf sich und wissen, wenn du 3 Cheater im Team hast, die jederzeit anmachen können, dann können die sogar auf ganz genaue Matchpunkte fixen.
In der nächsten Folge von Cheats. Cheats ist ein Podcast vom NDR und von Das Ding vom SWR. Produziert von Polar Berlin. Autor bin ich, Yannick Hannebohn. Redaktion Ulrike Thoma und Joschka Moravec. Cheats ist eine Produktion von 2025 in der ARD Audiothek. Wenn ihr weiterhören wollt, mehr Folgen von Cheats findet ihr schon jetzt in der ARD Audiothek. Vom Cheating bei Counter-Strike erzähle ich auch in meiner Steuerung F-Doku. Ihr findet den Film in der ARD Mediathek. Und ich habe noch einen Podcast-Tipp für euch. Henkes Corner, in dem Gastgeber Henke jede Woche Dienstag bekannte Persönlichkeiten aus der breiten Welt der Popkultur und der Content-Creator-Szene dazu einlädt, ihre Geschichten zu erzählen. Das Ganze stilecht auf seinem gemütlichen Campingstühlen, ehrlich, fesselnd und richtig gute Gespräche. Henkes Corner, ein Podcast von Funk, findet ihr in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.